Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Später wird mir Carrie, mein starker elektronischer Haushaltshelfer, die Getränkekisten hochschleppen und Cleany hat bereits gesaugt. Das klingt doch irgendwie ganz nett, bis auf die Sache mit dem Roboter-Moderator-Kollegen natürlich. Neben diesen Alltags-Service-Spielereien allerdings hat die Weiterentwicklung der Robotik und der künstlichen Intelligenz auch jetzt schon nachteilige, gar bedrohliche Szenarien für unsere Gesellschaft zur Folge und es wäre Zeit, mal innezuhalten. Das sagt ausgerechnet Raul Rochas, Professor für Informatik und künstliche neuronale Netze. Wie weit sind wir überhaupt in Sachen KI, also künstliche Intelligenz? Und was sind nicht nur Raul Rochas Bedenken? Das hier heute in Breitband. Ich bin echt und ich heiße Christine Watti. Und das hier sind Beats Antique mit Beauty Beats, Netzmusik vom Projekt Musique Libre en Bibliothèque. Darüber erzähle ich Ihnen später was. Schöne Sendung allerseits.
Topic.
Also, ich werde jetzt nicht das Frankenstein-Bild herauskramen, aber tatsächlich passiert in den Hinterzimmern der künstlichen Intelligenzforschung jede Menge Aufregendes, Gutes, Bedeutsames auf dem Weg dahin, unser Leben zu erleichtern und jede Menge Beobachtenswertes beim Versuch, Abläufe im menschlichen Gehirn zu verstehen und auf Technik zu übertragen. Und spätestens seit Google im vergangenen Dezember innerhalb von 9 Tagen gleich 8 Firmen aus dem Gebiet der Robotik aufkaufte, ist die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz also nicht mehr nur das Thema dystopischer Science-Fiction. Es ist nämlich alles echt. Hier ein paar Fakten aus der Welt von Robotik und künstlicher Intelligenz.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Eine künstliche Intelligenz hat den Menschen im Griff. Eine Vision, die bald wahr werden könnte. Bislang assoziieren wir mit KI vor allem den fußballspielenden Roboter oder die unermüdlichen automatischen Staubsauger, die putzige Namen wie Staubi oder Rumba tragen.
I just wish I had a robot to do all my other stuff too.
Prognosen für die kommenden 10 Jahre zeigen aber, dass das menschliche Leben viel stärker von Algorithmen geprägt sein wird, als solche Beispiele glauben machen. Gerade das Feld der Service-Robotik soll laut des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie stark umgebaut werden. Das heißt, dass die Robotik nicht nur Aspekte der Kriegsführung und der industriellen Fertigung übernimmt, sondern Teil unseres Alltags wird. Die japanische Regierung etwa setzt auf Roboter in Hotels oder Pflegeheimen, die dort bereits in 5 Jahren wichtige Dienstleistungen übernehmen könnten. Aber auch am Fließband rücken Mensch und Maschine näher zusammen. In Südkorea testen derzeit Werftarbeiter sogenannte Exoskelette. Das sind Roboteranzüge, die dabei helfen, schwere Gegenstände zu tragen. Inzwischen ruft die Auslagerung menschlicher Kompetenzen an die Robotik mehr und mehr Skeptiker auf den Plan. Der US-amerikanische Autor Nicholas Carr warnt in seinem Buch The Glass Cage vor den Fehlentwicklungen des Technology-Centered Design, also davor, technischen Entwicklungen gegenüber menschlichen Fähigkeiten den Vorzug zu geben.
Warum erschaffen wir Computerprogramme, robotische und andere automatisierte Systeme, die dem Menschen nicht das höchste Maß an Talent, Erkenntnis und Zufriedenheit verschaffen, sondern das Gegenteil bewirken?
Gefahr lauert auch in der Big-Data-Forschung, so Kritiker. Große Datenmengen werden mithilfe von künstlicher Intelligenz aufbereitet und gemanagt. Die Juristin und Autorin Yvonne Hofstetter schreibt in ihrem Buch Sie wissen alles von ihrer Sorge, dass Maschinen mithilfe von Algorithmen selbstständig Entscheidungen treffen und sich der Kontrolle der Menschen entziehen könnten.
Ist es so, dass Software schneller weiß, was mit uns los ist, als wir selbst? Und da muss man sagen, dass in diesem ganzen Umfeld von Big Data Technologien tätig sind oder jetzt inzwischen sich entwickeln hinter dem Bildschirm unserer Browser aus dem Umfeld der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, aus diesen Daten neue Informationen, relevante Informationen zu generieren.
Raul Rojas, Professor für künstliche Intelligenz an der Freien Universität Berlin, warnt vor dem rasenden Tempo, mit dem Menschen von Robotern ersetzt werden. Wir sollten innehalten und uns die Sache in Ruhe überlegen. So seine Forderung.
Also nicht nur schönes und aufregend glitzernd Neues zum Staunen bringt die Erforschung der Robotik und der künstlichen Intelligenz hervor. Und einer der Skeptiker hat uns vor der Sendung besucht, nämlich eben Raul Rojas, der Professor für künstliche Intelligenz an der Freien Uni Berlin. Er also mahnt zum Innehalten. Aber ist es dafür nicht schon ein bisschen zu spät?
Ich glaube, es ist nie zu spät, aber wir sind schon 5 Minuten vor 12.
Inwieweit ist denn die künstliche Intelligenz für uns heute schon unentbehrlich? Im Beitrag haben wir ganz schöne Beispiele gehört, die schon fast so werbend klangen. Also natürlich gerade im Bereich der Servicetechnik ist es sehr gut, dass es die Entwicklungen gab. Aber wo werden wir sie wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr los?
Ja, ich denke, dass die wesentlichen Entwicklungen bis jetzt in der Fabrik, in der industriellen Produktion stattgefunden haben. Da sind viele Arbeitskräfte ersetzt worden. Im Dienstleistungsbereich, das kommt noch, vor allem in der Logistik, Transport von Waren, Verpackung von Material, Verpackung von Waren, das wird jetzt weitgehend durch Robotik ersetzt. Ich glaube nicht, dass viele Tätigkeiten, wie zum Beispiel im Krankenhaus oder die Pflegepatienten in naher Zukunft von Robotern versorgt werden. Ich denke, das sind Bereiche, wo die Technologie noch nicht so weit ist und deswegen ich sehe die wesentliche Gefahr für den Abbau von Arbeitsplätzen bei der Logistik und bei der Industrie.
Und das ist auch ein Punkt, der Ihnen unter anderem besonders viel Sorge bereitet. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen. Also der Abbau von Arbeitsplätzen, der Verlust von Arbeitsplätzen ist Ihrer Meinung nach problematisch im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Warum genau und was kommt für Sie da noch dazu?
Ja, ich denke, es ist nicht nur die künstliche Intelligenz, es ist die Mikroelektronik. Wenn Sie heute schauen, wie schnell eine Innovation sich durchsetzt, das geschieht nicht mehr in 10 oder 20 oder 30 Jahren. Heute haben wir eine Bevölkerung, wo jeder fast ein Smartphone in der Tasche hat. Smartphones wurden erst vor 7 Jahren eingeführt. Das heißt, das Tempo der Entwicklung, das Tempo der Annahme von Innovationen hat sich beschleunigt. Und das führt dazu, dass in bestimmten Bereichen wir schon an der Grenze stehen, zum Beispiel bei den Banken. Im Bankenbereich wurden 40% der Arbeitsplätze in den letzten Jahren abgebaut, während die Bilanzen der Banken gleichzeitig um 40% gestiegen sind. Und das ist ein Prozess, das nicht ewig fortgeführt werden kann. Wir können nicht überall in allen Bereichen des heutigen Lebens alle Arbeitsplätze abbauen.
Das, was Sie schildern, ist Teil des Albtraums. Das ist ein Wort, das Sie auch gebrauchen in diesem Zusammenhang, der nun jetzt gerade wahr wird. Natürlich kommt dazu noch die Geheimdienstüberwachung, die auch im Zusammenhang der Weiterentwicklung der Robotik, der künstlichen Intelligenz steht, nämlich der Möglichkeit, damit auch Menschen eben überwachen zu können. Dieser Albtraum wird also wahr. So kann man das natürlich mindestens kulturpessimistisch und technikpessimistisch schildern. Aber ist das wirklich so überraschend?
Ja, ich unterscheide da bei der künstlichen Intelligenzforschung an zwei verschiedene Dinge. Es gibt eine Motivation, die geht dahin, dass man den Mensch verstehen will. So, meine eigene Arbeit, das ist, was mir motiviert. Ich will verstehen, wie das Gehirn funktioniert, wie wir die Information verarbeiten, wie wir Objekte sehen können und erkennen können. Und das ist Grundlagenforschung. Leider ist es so, dass jede Grundlagenforschung, die Sie in der Informatik leisten, und nicht nur im KI-Bereich, sondern auch für Datenbanken, auch für die Verarbeitung von Grafiken, auch für Bildschirme, alles, was Sie in der Mikroelektronik und Informatikbereich tun, das kann für andere Zwecke als die damals intendierte Zwecke verwendet werden. Und Überwachung der Gesellschaft, das ist etwas, was mich besonders Sorge bereitet, weil wir haben in den 80er Jahren, 90er Jahren, haben wir viel Forschung über Spracherkennung gemacht, weil wir wollten nur, dass der Mensch effizienter mit der Maschine kommunizieren kann. Aber Spracherkennung kann man auch heute verwenden, um Gespräche am Telefon zu beobachten oder zu verfolgen. Wir haben uns über Gesichtserkennung interessiert, weil wir wollten auch wissen, wie kann der Mensch die verschiedenen Bestandteile eines Gesichtes erfassen und verarbeiten. Und heute wird das für andere Zwecke verwendet. Das heißt, alles, was Sie in der Mikroelektronik und Informationstechnologie studieren, kann für andere als die intendierten Zwecke verwendet werden. Und das ist, was uns Sorge bereitet.
Wie weit ist man denn gekommen, tatsächlich dem Gehirn dabei auf die Spur zu kommen, um vielleicht auch mal das Positive dieser Entwicklung aufzugreifen? Also dem Geheimnis nicht dessen, wie wir rechnen und kombinieren, sondern tatsächlich unseren Gefühlen, Emotionen.
Ich denke, da sind wir noch am Anfang. Wir verstehen jetzt, wie Teile des Gehirns grob miteinander arbeiten, die verschiedenen Verfahren, die heute existieren, um auch in das Gehirn hineinzuschauen und die Vernetzung der Neuronen zu beobachten und wie sie feuern und wie sie kommunizieren. Das hat dazu geholfen, dass wir so ein besseres Verständnis haben. Aber wir sind immer noch am Anfang. Das Gehirn ist vielleicht die letzte Grenze, die Wissenschaft jemals durchdringen wird. Und deswegen denke ich, dass in der Grundlagenforschung wir noch viel Feld offen haben. Bei der Anwendung sind allerdings diese verschiedenen Technologien sehr weit gekommen.
Woher rührt denn dieser Wissenschaftlerwunsch, Intelligenz zu verstehen und genau das auch weiter zu erforschen, auch wenn Sie diesen Hintergrund eben jetzt auch aufzeigen, der dabei eben auch entsteht und der ganze Gesellschaften auch negativ verändern kann?
Ja gut, aber das ist ein wesentlicher Drang der Gesellschaft immer gewesen. Die Philosophen, die griechischen Philosophen, die wollten auch wissen, wie funktioniert der Mensch, wie denkt der Mensch, was ist das Gute, was ist das Böse. Das heißt, die Analyse des Menschen an sich, das ist immer, was die Menschheit fasziniert hat, dass wir nie aufhören. Und das ist nicht an sich schlecht.
sagt der Professor für künstliche Intelligenz Raul Rojas. Und bevor es mit ihm im Gespräch um die Zukunft dieser Forschung gehen soll, ein Blick darauf, wie weit die denn bisher überhaupt gediehen ist. Denn den Gedanken, Computer zu bauen, die wie das Gehirn funktionieren, den hatte natürlich schon der Mathematiker und Informatikpionier Alan Turing in den 20er Jahren. Seit den 80ern wird mit viel Geld daran geforscht, aber große Durchbrüche ließen noch einige Jahrzehnte auf sich warten. So ein großer Durchbruch könnte IBM dieses Jahr mit einem neuen Chip gelungen sein. True North heißt dieser. Aber auch andere Forschungen, die zeigen, dass Computer, die wie Hirne funktionieren, Wirklichkeit werden könnten. Jochen Dreyer dazu.
Es ist kein bewusster Prozess, den wir wie ein Computerprogramm anschalten müssten. Um beispielsweise eine Kreuzung zu überqueren, verarbeitet das Gehirn zahllose Sinneseindrücke in Bruchteilen von Millisekunden, erkennt Geschwindigkeiten von Objekten und Gefahren, kommuniziert den Beinmuskeln, wann sie sich wie bewegen sollen. Ein heutiger Roboter oder ein selbstfahrendes Auto bräuchte für die gleiche Leistung sehr viel konventionelle Rechenpower. Und man benötigt Algorithmen, die dem Steuersystem sagen, was Autos sind, was Menschen oder Gebäude und wie es sich wann genau wie zu verhalten hat. Außerdem müssen all diese Informationen gespeichert und abrufbar sein. Dann kann auch ein Computer die Kreuzung sicher überqueren. Damendra Modar, Leiter der Forschung an kognitiven, gehirnähnlichen Rechenprozessen bei der Chipfirma IBM.
We're populating the earth and space with sensors.
Wir bestücken die Welt immer mehr mit Sensoren, Kameras, Mikrofone. Wir werden in Echtzeit von multidimensionalen Daten überschwemmt. Heutige Computer werden mehr und mehr von diesen Datenmengen überfordert. Vor allem, wenn es um schnelle und intelligente Auswertung geht.
Challenge in terms of power, volume. And speed of response.
Neuronale Systeme können sehr viel besser Muster erkennen und Sinneseindrücke auswerten. Einfach dadurch, dass sie situationsbedingt entscheiden.
The human brain has awesome powers.
Das menschliche Gehirn hat fantastische Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung, der Erkenntnis und Interaktion. Wir müssen die Computer vom langen, aufeinanderfolgenden Rechnen zum kurzen, parallelen Denken erziehen, so wie es das Gehirn macht. Dann könnten wir dem Computer zu einer neuen Ära verhelfen und auch eine neue Ära der Erkenntnis erschaffen.
Towards better computing. Towards a new era.
Neuromorph werden diese neuen Chips genannt, die IBM oder auch Qualcomm und Intel entwickeln. Sie kombinieren konventionelle und neuronale Strukturen, simulieren quasi die linke und rechte Hälfte des Gehirns. Qualcomm, vor allem bekannt für die Chips in mobilen Geräten wie Smartphones, konnte einem Roboter neue Verhaltensweisen beibringen, indem sie ihn über bestimmte Botenstoffe lobte.
Sit, stay.
Genau wie ein Gehirn lernte der Roboter so, was richtig und was falsch war. Einfach indem eine Form eines Glückshormons auf einem Chip eingesetzt wurde. Und an der Stanford-Universität arbeiten Forscher an neuromorphen Systemen, die direkt in Gehirne implantiert werden könnten, wie Forscher Sam Fogg berichtet.
Wenn jemand einen Körperteil verliert, dann könnte man den Schaden umgehen, indem man das alte Signal direkt am Gehirn mit einem Chip abnimmt und dort verarbeitet. Die Prothese könnte vom Gehirn gesteuert werden. Die neuromorphen Chips verbrauchen kaum Strom, eignen sich so bestens für ein Implantat.
Je weiter die Forschung an neuromorphen Chips voranschreitet, desto mehr ähneln künstliche Denkprozesse denen des Menschen. Maschinen könnten aus ihren eigenen Erfahrungen lernen. Machen sie zum Beispiel einen Fehler, würden sie ohne das Zutun eines Programmierers lernen, ihn das nächste Mal zu vermeiden. Neuromorphe Systeme kombinieren die Stärken des menschlichen Gehirns mit den Vorteilen des binären Computers. Das klingt alles vielversprechend. Doch die Gefahren, die diese Entwicklung birgt, können wir noch gar nicht abschätzen. Könnte eine solche intelligente, denkende Maschine dem Menschen nicht sogar überlegen sein, unkontrollierbar werden? David Dewey forscht am Future Humanity Institute in Oxford an den Auswirkungen von zukünftigen Technologien und warnt vor einer möglichen Intelligenz-Explosion.
This scenario is not inevitable. It's mostly dependent upon.
Wir könnten den unkontrollierten Ausbruch von künstlicher Intelligenz vermeiden, aber es gibt immer die Möglichkeit einer Kettenreaktion. Es bräuchte nur eine Forschungsgruppe an einer Universität oder beim Militär, die aus Versehen oder absichtlich eine sich selbst verbessernde KI auf die Welt loslässt, damit diese sogenannte Intelligenz-Explosion stattfindet. und diese könnte ziemlich großen Schaden anrichten.
One group walking into intelligence explosion accidentally or on purpose without taking proper precautions could release an AI that would self-improve and cause immense amounts of harm to everyone else.
Wir sind die Borg. Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos.
Eine ziemlich bedrückende Abschlussvision aus dem Beitrag von Jochen Dreyer. Und für wie realistisch er die Erschaffung einer solchen Superintelligenz hält, wollen wir gleich auch den Wissenschaftler Raul Rojas fragen. Sie können schon mal über diese Frage nachdenken, und zwar während der nächsten Musik, Kelly Lattimore mit Exile Return. Künstliche Intelligenz und Robotik, das sind die Themen in dieser halben Stunde in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Und vor der Musik von Kelly Lattimore haben wir schon gehört von den Gefahren einer möglichen Intelligenzexplosion, also den Gefahren, die dabei entstehen, wenn Kettenreaktionen beim der Forschung von künstlicher Intelligenz entstehen können. Mit solchen Thesen umgibt sich auch Raul Rojas. Er leitet an der Freien Uni Berlin den Bereich intelligente Systeme und Robotik und hat in einem aktuellen Beitrag zum Innehalten gerade bei der Erforschung der künstlichen Intelligenz gewarnt. Wir wollten von ihm wissen, für wie realistisch er denn die Erschaffung einer solchen Superintelligenz überhaupt hält.
Ja, ich denke, das ist momentan übertrieben. Konrad Zuse hat irgendwann gesagt, wird der Computer zu schlau, dann braucht man nur den Stecker rauszuziehen. Und ich hätte momentan, jetzt in diesem Jahr, hätte ich eher Angst, dass es künstliche Dummheit sich über ein Computernetzwerk verbreitet und einen Schaden einrichtet, als eine künstliche Intelligenz. Man ist in der Forschung schon froh, wenn ein autonom fahrendes Fahrzeug alle Passanten richtig erkennen kann, sodass davon Abstand gehalten wird. Eine Situation, wo ein Computerprogramm so schlau ist, dass er sich verwässert und dann eine unkontrollierte Explosion an Intelligenz dann sich über den ganzen Globus verbreiten kann, davon sind wir weit entfernt.
Aber die Explosion künstlicher Dummheit könnte ja auch bedrohliche Folgen für uns haben.
Ja, natürlich. Das ist immer das Problem, wenn man ein vernetztes System hat. Das Problem in der heutigen Welt ist die Komplexität. Ein Fahrzeug alleine, ein Auto, enthält schon 100 Mikroprozessoren. Die sind alle vernetzt, die arbeiten zusammen. Wenn einer davon aus der Reihe tanzt, wenn einer davon die falschen Befehle schickt, kann das unter Umständen zu Problemen bei der Führung des Fahrzeugs dann führen. Und dann hat der Fahrer von diesem Fahrzeug ein Problem. Jetzt stellen Sie sich vor, es ist nicht nur ein Auto, es sind 1 Million Autos, die unterwegs sind in der Stadt. Die stehen auch in Verbindung miteinander per Funk, weil das wird in der Zukunft auch kommen. Und vielleicht mit einer Verkehrszentrale. Und alle Ampeln sind miteinander gekoppelt. Das heißt, durch die Vernetzung der heutigen Welt, durch das sogenannte Internet der Dinge, erschaffen wir eine Welt, die viel komplexer ist als alles, was wir bis heute technisch erlebt haben. Und die Möglichkeit eines Fehlers, das steigt mit der Komplexität. Und diese Komplexität müssen wir beherrschen. Und wir müssen auch an bestimmten Stellen Sicherungen einbauen, sodass die Komplexität nicht das ganze System bedrohen kann.
Sind wir denn an der Stelle, an der wir jetzt stehen, überhaupt noch fähig, das, was jetzt da ist, zu beherrschen?
Das kann man schon fragen an manchen Stellen. Das haben wir erlebt in den letzten Jahren, zum Beispiel mit dem Ausfall des Elektrizitätsnetzes in Europa und in den USA. Da hat man gesehen, dass die Situation, die wir heute haben, wo viele Mikroproduzenten von Energie an den Markt kommen, ja, das heißt, jetzt haben wir nicht nur die großen Zentralen, die Elektrizität produzieren, sondern viele Millionen von Personen, die über Solarzellen Elektrizität produzieren oder über Windmühlen, dass eine ganz neue Qualität der Vernetzung des Elektrizitätsnetzes bedarf. Und dann haben wir einen Grad der Komplexität, wo die Techniker daran arbeiten, wo die Ingenieure daran arbeiten, das alles richtig zu beherrschen. Aber so sicher sind wir nicht, dass wir diese Komplexität im Griff haben. Und da ist immer natürlich eine Gefahr, dass etwas nicht funktioniert, wie es gedacht war.
Aber was machen wir denn jetzt, Herr Rochas? An welcher Stelle könnte man eingreifen, um nochmal alles auf den richtigen Weg zu schieben?
Ja, ich habe es in meinem Beitrag, was vorher erwähnt wurde, gesagt, man sollte nicht alles, was technisch heute ist, sofort einführen. Man sollte zum Beispiel in eine Fabrik, nicht weil ich es kann, dann durch die Roboter alle Arbeitskräfte entlassen, das sofort machen, sondern an manchen Stellen sollte man sich überlegen, welche ist das Tempo der Einführung von Innovationen, die sozial verträglich ist, im Sinne der Erhaltung der Arbeitsplätze, aber auch im Sinne der Erhaltung der Kontrolle über die Komplexität der Systeme. Und da kann nur der Staat regulierend eingreifen und an bestimmten Stellen sagen, zum Beispiel diese Innovation wollen wir nicht mit diesem Tempo einführen. Statt 5 Jahre können wir diese Innovation vielleicht auf 20 Jahre verteilen. Statt dass wir die Autoproduktion so weiter robotisieren wie bis jetzt in nur 10 Jahren, verteilen wir es über 30 Jahre, sodass auch die Gesellschaft sich adaptieren kann. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber dafür muss der Staat regulieren, einwirken und dafür muss die Gesellschaft das auch einfordern.
Eine letzte Frage noch an Sie als Wissenschaftler in diesem Bereich. Sie haben vorhin gesagt, wir sind noch weit davon entfernt, so eine maschinelle Superintelligenz zu erforschen. Jetzt haben Sie aber gleichzeitig auch gesagt, es ging so wahnsinnig schnell, dass wir den Status haben, den wir heute haben. Also ist vielleicht auch diese Voraussagung, das dauert noch sehr lange, bis sowas möglich ist, auch mit Vorsicht zu genießen. Offenbar geht ja gerade alles schneller als gedacht. Glauben Sie, dass Sie das noch miterleben oder wir beide hier in diesem Studio heute noch miterleben, dass es diese Superintelligenz doch noch geben wird und die Erforschung des Gehirnes damit sehr groß voranschreitet?
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahrhundert insgesamt so weit sind, dass wir das menschliche Gehirn verstehen. Ich glaube auch nicht, dass eine Maschine in diesem Jahrhundert schlauer als ein Mensch sein könnte. Das schaue ich immer mit Interesse, aber ich denke, dass das Gehirn wird immer unterschätzt. Wir denken immer nach jeder neuen Innovation in der Computertechnik, wir sind jetzt schon da. Wir sind schon so weit, dass wir den Mensch verstehen und ersetzen können in seine kognitiven Fähigkeiten. Davon sind wir weit entfernt. Ich glaube, das Gehirn ist noch viel komplexer als das, was sich die Forscher heute vorstellen.
Wir werden diese Erforschung natürlich beobachten und fragen sonst auch nochmal nach. Dankeschön an Raul Rochas. Das gesamte Gespräch können Sie auch online nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Nochmal Musik von Kelly Latimore, entdeckt über das Projekt Sic Libre en Bib. Das ist kurz für Musique Libre en Bibliothèque, eine französische Initiative, die öffentliche Büchereien dazu bewegen will, Creative Commons lizenzierte Musik anzubieten. Und aus diesem Anlass gibt es im halbjährlichen Abstand Compilations. Und auf dem Weblog von Sic Libre en Bib finden sich dann noch weitere Net-Audio-Entdeckungen, so wie eben auch Kelly Latimore.
Breitband. Medien und Meinungen.
Jetzt sind Medien und Meinungen an der Reihe und es gibt Themen, die scheinen bei Breitband nie aus der Mode zu kommen. Eines davon ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. In dem Gesetz geht es darum, dass Verlage von Google, anderen Suchmaschinen und Aggregatoren Lizenzzahlungen verlangen, wenn diese Textanrisse von Verlagsinhalten zeigen. Worum ging es konkret in dieser Woche? Das ist eine Frage, die sich stellt und in diesem Fall an Theresa Sickert. Was gibt es da Neues von diesem Leistungsschutzrecht für Presseverleger?
Ja, in der vergangenen Woche kam es nun endlich zu einer Vorlage vorläufigen Einigung zumindest zwischen der Verwertungsgesellschaft VG Media, deren prominentestes Mitglied der Axel Springer Verlag ist, und Google. Und die sieht so aus, dass Google News nun doch wieder Springer Textanreißer und Vorschaubilder zeigen wird, dafür aber nicht löhnen muss. Google hatte sich nämlich monatelang geweigert, Lizenzgebühren zu zahlen und stattdessen darauf verzichtet, Springer-Inhalte und andere Inhalte der VG Media in seinen News anzuzeigen. Unterhaltsam ist das Ganze, weil Springer für das Leistungsschutzrecht lobbyiert hatte und sich nun, wie viele andere Verlage, gar nicht mehr daran orientiert. Dass die VG Media Google nun doch die Gratiseinwilligung erteilt hat, ist aber nicht verwunderlich, denn nach Springer-Angaben griffen durch die reduzierte Darstellung 80% weniger Besucher als vorher über diesen Weg auf die Verlagsinhalte zu. Kleinere Suchmaschinenbetreiber und News-Aggregatoren, die haben aber diese Gratiseinwilligung von Springer nicht bekommen zum Anzeigen von Textanrissen und müssen also weiterhin zahlen.
Das scheint mir doch sehr, sehr widersprüchlich zu sein. Aber das Phänomen mit der Widersprüchlichkeit zieht sich offenbar durch die Woche. Auch im NSA-Untersuchungsausschuss sah es ähnlich aus. Was für Widersprüche sind denn da aufgetaucht?
Der Leiter der Kooperation zwischen dem Deutschen Bundesnachrichtendienst BND und der NSA hat an diesem Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag ausgesagt, dass in seiner Dienstzeit von 2002 bis 2008 keine Daten an den amerikanischen Geheimdienst weitergegeben wurden, die durch das G10-Gesetz geschützt seien. Dabei handelt es sich vor allem um Kommunikationsdaten der privaten Lebensgestaltung, also alles, was Privats- und Intimsphäre behandelt. Die Aussage des Agenten, die steht aber im Widerspruch zu einigen Dokumenten, die der Whistleblower Edward Snowden veröffentlicht hat. Und auch der Zeuge selbst, der hat sich dann verhaspelt, nachdem er nämlich zuerst behauptet hatte, alle Daten wären nicht nur automatisch, sondern auch noch händisch nach den G10-Richtlinien gefiltert worden, sagte er später aus, in Teilbereichen hätte es doch eine vollautomatisierte Weiterleitung an die Amerikaner gegeben. André Meister bloggt für netzpolitik.org aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und hat mir gestern verraten, dass die vorgeladenen Zeugen in der Regel nur wenig bereit sind, auszusagen.
Manche Zeugen wie die Datenschutzbeauftragte des BND sprechen tatsächlich eher freizügig. Andere Zeugen, vor allem die beiden gestrigen, die nach ihrer Station in Bad Aibling in die Zentrale hochbefördert wurden, waren sehr wenig kooperationsbereit und wollten sehr wenig aussagen. Das ist der Stil von Nachrichtendiensten.
Denn Nachrichtendienste haben natürlich wenig Interesse daran, ihre geheimen Tätigkeiten preiszugeben. Und die größte Aufklärungsarbeit, die haben nach wie vor bislang die Medien geleistet, findet André Meister, und eben nicht der Untersuchungsausschuss.
Auch hier habe ich das Gefühl, darüber werden wir noch öfter berichten,
das
über die weiteren Entwicklungen. In China braucht man in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr über Daten diskutieren, die erlaubt oder unerlaubt weitergegeben werden, denn ab 2016 geht dort ein unhackbares Kommunikationsnetz an den Staat, so zumindest das Versprechen. Wie soll es funktionieren, ein Kommunikationsnetz, das nicht gehackt werden kann?
Das funktioniert über Quantenphysik. Quantennetzwerke nennen sich die theoretisch unhackbaren Netzwerke. Die kleinste Informationseinheit ist ein Quantenbit, ein Qubit, vergleichbar mit dem Bit, das wir auch vom Computer kennen. Und dieses Qubit wird auf einem Atom gespeichert und auf ein einzelnes Lichtteilchen übertragen, das dann per Glasfaser oder auch durch die Luft übertragen wird. Und beim Empfänger werden diese Qubits dann wieder zusammengesetzt und damit auch die Informationen wieder entschlüsselt. Abhörsicher ist das Ganze, weil die Informationen nur entschlüsselt werden können, wenn man den Quantenzustand kennt, und der ändert sich aber ständig. Und so eine Leitung will China nun auf 2000 Kilometer Länge zwischen Shanghai und Peking bis 2016 legen. Auch in anderen Ländern, zum Beispiel den USA, forscht man an Quantennetzwerken. China scheint aber damit als erstes im größeren Stil an den Start zu gehen und macht sich damit also noch mehr als bisher unabhängig von den dominierenden US-amerikanischen Informationstechnologien.
Bist du Quantenphysikerin? Hast du das jetzt aus dem Stand erklären können mit den Qubits?
Ich muss gestehen, ich muss das natürlich auch nachgucken.
Die Medien und Meinungen von und mit Theresa Sickert finden Sie natürlich im Anschluss an unsere Sendung auch zum Nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Da kann man die Geschichte mit den Qubits auch nochmal hören und lesen, um es vielleicht noch wirklich ganz zu verstehen. Dankeschön, Theresa, und einen schönen Tag dir noch. Hier folgt Musik aus der 180. Veröffentlichung, jawohl, der 180. Veröffentlichung der Netlabel-Veteranen Subwise. Glimpsy featuring Valerie Gar mit Spread Your Love.
Feel.
Breitbandbesprechung.
My genocide crusade begins here.
Das klingt nicht schön und nicht rosarot. Ein großer, muskulöser, heruntergekommener, düsterer Mann mit Waffen bepackt schlachtet Menschen ab und kündigt an, auch selbst möglichst gewaltvoll sterben zu wollen. Das ist ein Ausschnitt, den wir da im Hintergrund noch hören, aus dem Trailer zum Computerspiel Hatred, der im Netz die Runde macht. Das Spiel, man könnte sagen, es ist ein Amoklauf-Simulator, soll nächstes Jahr erscheinen, hat aber wegen des gewaltverherrlichenden Trailers natürlich schon jetzt für Diskussionen gesorgt. Und zwar nicht nur wegen der brutalen Szenen an sich, sondern der Gewaltdarstellung, die im Computerspiel eine neue Dimension anzunehmen scheint. Zumindest hat man diesen Eindruck. Markus Richter hat sich mit dem Spiel und der Diskussion beschäftigt. Ist der Eindruck richtig, dass diese Gewaltdarstellung eine neue Qualität an Brutalität im Spiel darstellt?
Jein, also es ist einfach so, auch in der Spielewelt gibt es wie überall in der Kultur sozusagen natürlich schon seit jeher immer absonderliche Sachen oder Totalausfälle, wo man sich den Kopf fasst und fragt, wie kann man sowas überhaupt machen. Also ein ganz großes Standardbeispiel ist, es gab mal einen KZ-Manager, was natürlich so ganz klar überhaupt gar nicht geht. Es gab auch immer wieder Ego-Shooter, die sozusagen so gewalttätig waren, dass die indiziert wurden. Das ist also insofern nichts völlig Neues und völlig Unerwartetes. Was halt jetzt gerade ist, ist, dass es in dem Kontext der letzten Jahre sozusagen schon das brutalste Spiel ist oder eines der brutalsten Spiele, die man sehen konnte, die vor allen Dingen so viel Öffentlichkeit hatten. Und da ist halt das Besondere, dass es halt wirklich sozusagen sehr grafisch genau ist, indem es zeigt, wie der Mann da sozusagen Leute umbringt. Da werden halt Köpfe weggeschossen, mit Messern mehrfach im Körper gestochen. Das wird doch alles minutiös genau gezeigt und der hat auch gar keine moralische Rechtfertigung dafür, sondern es geht halt wirklich nur ums Umbringen und seine Opfer sind auch komplett wehrlos. All das unterscheidet es halt von anderen Spielen, wo es um Shooting geht, kann man sozusagen sagen. Und das ist halt schon besonders. Technisch ist das übrigens gar keine große Sache. Das ist halt ein ganz normaler Twin-Stick-Shooter, so nennt man eher kleine, unterhaltsame Shooter-Spielchen, die man auch sozusagen zum Zwischendurch vertreibt und gar nicht ernsthaft spielt. Das ist also wirklich nur die Aufmachung, die jetzt das Besondere ist.
Wer steckt denn hinter diesem Spiel? Also wer hat sich das ausgedacht? Und womöglich kann man auch die Frage stellen, warum?
Das ist eine polnische Spielefirma, die so ein kleiner Entwickler ist. Destructive Creations heißen die. Und die Diskussion wurde noch zusätzlich verschärft, weil es nachvollziehbare Vorwürfe gibt, dass Teile des Teams mit nationalistischem, homophoben oder Neonazi-Gedanken gut sympathisieren. Der Chef des Studios hat das in Interviews zwar abgestritten, aber man kann da zweifeln. Dejan Lukovic von Crowdgaming hat zum Beispiel in einem Artikel ausgearbeitet, dass er im Trailer halt nur schwarze Frauen oder Polizisten sieht und deswegen das Spiel als rechte Machtfantasie bezeichnet. Und was die Motivation angeht, der Chef hat in dem Interview schon auch gesagt, ja, wir haben schon damit gerechnet, dass ein Shitstorm passiert. Wir sind nur überrascht davon gewesen, wie krass die Reaktionen waren. Und da kann man schon sehen, da ist es darauf abgelegt worden, wir machen ein möglichst brutales Spiel und einen Trailer dazu und erregen damit Aufmerksamkeit. Das wird schon die grundlegende Motivation gewesen sein.
Jetzt ist halt die Frage, was jetzt passiert. Man könnte erwarten, dass sofort die alte Diskussion aufflammt. Killerspiele machen böse. Es würde einen auch nicht wundern, wenn jemand die Idee hätte, dieses Spiel verbieten zu lassen. Gerade wenn du erwähnst, was der Hintergrund ist mit diesem zweifelhaften Studio, gewaltverherrlichtendes Spiel mit vielleicht auch seltsamen Aussagen der Macher dahinter. Diese Diskussion, geht die in diese Richtung oder geht man differenzierter damit um?
Es ist schon so, für Killerspielkritiker ist das Öl ins Feuer. Ja, natürlich ist es so, aha, wir haben es immer gewusst, Killerspiele machen böse und dieses Spiel ist sozusagen ein neues Beispiel dafür. Obwohl natürlich längst klar und bewiesen ist, dass halt Videospiele Menschen nicht zu Gewaltverbrechern machen. Die Diskussion lief aber freundlicherweise differenziert. Es gab also noch viel, viel mehr. Es ging tatsächlich um die Frage, was dieses Spiel jetzt für uns bedeutet, für die Spielkultur bedeutet. Die Frage nach dem Studio und dem konkreten Spiel ist dann hinter so eine Metadiskussion zurückgetreten. Da wurde halt gesagt, naja, die haben uns jetzt einen Bärendienst erweisen, weil jetzt genau diese Ressentiments wieder auftreten werden. Generell ist große Einigkeit darüber, dass dieses Spiel wertlos ist und schlecht, weil halt einfach jede Reflexionsebene fehlt, also zumindest im Trailer, was wir jetzt gesehen haben. Und dieses Abschlachten ist einfach menschenverachtend und die Leute, die das diskutieren, die wollen das auch gar nicht spielen. Aber sie reden halt darüber, man kann halt wirklich erkennen, die Spielekultur ist mittlerweile so erwachsen und auch tragfähig von der Diskurskultur genug, dass sie so ein Spiel aushalten kann und dass dann darüber diskutiert werden kann, ohne dass man nur in diese ganzen extremen Schwarz-Weiß-Malereien verfällt.
Aber dennoch Öl aufs Feuer der Killerspielkritiker. Heißt das auch, dass sich die Diskussion, die man jetzt zum Glück führen kann, aber auch auf andere Spiele auswirkt? Gerade ist ja zum Beispiel das Spiel Call of Duty Advanced Warfare neu erschienen. Wird da jetzt dann auch gleich wieder über Gewalt und die Auswirkungen von Gewalt und so weiter gesprochen?
Leider nicht so weit, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde, aber es schimmert so auf eine gewisse Art und Weise durch. Weil nochmal, ne, Hatred ist ja, der Protagonist hat keinerlei Grund dafür, diese Menschen zu erschießen. Jetzt kommt halt Call of Duty Advanced Warfare und das ist halt wie immer bei einem Call of Duty. Es geht darum, dass Terroristen am Start sind oder ein US-Soldat jetzt irgendwie Leute erschießen muss, weil das alles Terroristen sind. Da könnte man sich natürlich fragen, ist Hatred nicht in gewisser Weise sozusagen einfach der ehrlichste Shooter, den wir haben, weil was bei Call of Duty und anderen ähnlichen Spielen passiert, ist so eine Art Feigenblatt. Und zwar auf zwei Arten. Einerseits die Geschichte, die ist immer also so billig, dass man die quasi mit einem Fingernagel abkratzen kann. Das ist halt sozusagen da, so ein ganz billiger Grund, wird da geliefert, dass geschossen wird. Und andererseits sind diese virtuellen Figuren im Spiel nicht eigentlich auch wehrlos. Natürlich tragen die Waffen und haben Terroristengesichter, aber letztendlich gewinnt der Spieler immer und das ist natürlich auch eine Frage der Spielmechanik. Also ist das nicht eigentlich vielleicht zumindest auf einer abstrakten Ebene dasselbe? Es ist auch ganz spannend, dass in dieser Zeit ein Artikel rauskam von William Hughes, der sehr eindrücklich beschreibt, wie er Tod erlebt hat, weil nämlich seine Freundin in seinen Armen gestorben ist, an einem Schlaganfall. Das ist wirklich sehr berührend, wie er das schreibt. Und er schreibt dann, wie er nach einem Jahr wieder angefangen hat, Medien zu konsumieren, wo es auch um Tod ging. Und wie er feststellt, dass der Tod da so sehr billig verwendet wird. Also das ist sozusagen, Tod ist immer eine Motivation für den Protagonisten, dann irgendwie aufzusteigen oder so. Aber es geht nie um den Tod selbst. Und was man natürlich sehr schnell auch sehen kann, ist der Tod in den Ego-Shootern, das ist halt sozusagen ein Punktezähler. Ja? Da geht es halt nicht darum. Und die Diskussion, dass man vielleicht aus dieser Erfahrung, die ja für den Menschen auch ganz wichtig ist, das ist ja so ein grundlegendes Menschsein, das Sterben kommt auch irgendwann, ob man da vielleicht mehr machen kann als Tod als Punktebringer oder billige Motivation für einen Protagonisten. Und das ist eine Diskussion, die jetzt mit diesem Spiel auch gerade beginnt.
Du hast die Frage ja eben schon aufgeworfen. Also ist Hatred vielleicht sogar einfach der ehrlichste Ego-Shooter, indem er eben den ganzen Klimbim mit einer Geschichte drumrum etc. weglässt und am Ende sind eben einfach da auch alle Tod, die in diesem Spiel von diesem brutalen Typen ermordet werden. Wie würdest du diese Frage denn beantworten? Kannst du dir das vorstellen, dass die auf diese Macher eventuell auf dieser Mission unterwegs sind, zu sagen, naja, wir machen eben das, was die anderen auch machen, nur direkter?
Also ich habe schon im Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, es wäre total großartig gewesen, wenn dieser Trailer quasi ein Anlass gewesen wäre, sagen, um Aufregung zu erzeugen. Dahinter dann macht man, keine Ahnung, Crowdfunding für ein anderes Spiel, wo es dann um wirklich Inhalte geht. Aber so ist es nicht. Also dem Spiel oder den Machern das jetzt wirklich sozusagen als Preis zu überreichen, so ihr habt diese Diskussion so toll angestoßen, das würde ich nicht machen. Das Spiel selber ist, zumindest der Trailer, pure Brutalität. Die Macher glänzen nicht unbedingt durch Reflexion, sagen auch sozusagen, das ist halt ja gegen diesen ganzen politische Korrektheit Quatsch und so, da wollten wir mal jetzt ein Spiel machen, wo das nicht so ist. Es ist tatsächlich eher so was Positives für die Spieleszene, dass diese Diskussion daraus erwachsen ist. Und das ist jetzt ein spannender Anfang. Wir werden da sicherlich nochmal diese Standard-Aufregungsmechanismen durchleiden, aber möglicherweise ist das der Anfang, dass man sagt, ja, es wird auch weiter einen Ego-Shooter geben, wo man sozusagen, wo wie bei Actionfilmen hat man einfach sozusagen Spaß an der Zerstörung. Das ist halt ganz klar auch das Thema dann. Aber vielleicht gibt es auch mehr. Die Themen Krieg und Tod werden vielleicht einfühlicher, ausdrücklicher bearbeitet. Vielleicht sogar etwas zum Thema Amoklauf, was ja nochmal sensibler ist, zumindest sagen hier in der westlichen Medienwelt. Hatred selbst, denke ich, wird erscheinen Anfang nächsten Jahres, dann wird es nochmal einen Aufreger geben, dann wird es in der Versenkung verschwinden, aber ich hoffe einfach, dass die Diskussion um Tod im Spiel hier einen Anfang genommen hat, wo wir dann vielleicht nochmal ein paar vorzeigbare Ergebnisse bekommen.
Dankeschön an Markus Richter über Hatred, ein Spiel, das bisher nur als Trailer zu erleben ist. Nicht schön dafür, aber hat es bereits eine neue Diskussion über Gewaltdarstellungen im Spiel in Gang gesetzt. Und das hier, das sind Jive mit dem Titel Have You in Breitband im Deutschlandradio Kultur. We'll be right back. Pling plong. Das war Jive mit Have You, veröffentlicht auf dem Netlabel Growlective. Das ist in Brasilien ansässig und steht für das Genre Future Garage, für das zum Beispiel Synthie-Breitseiten, scheppernde Beats und in die Länge gezogene, dafür hochgepitchte Gesangssamples sehr typisch sind. Mehr davon also über das Netlabel Growlective. Das war Breitband für heute. Bedeutet auch, dass Sie gleich jetzt alles im Internet finden über uns, was nachlesens- und nachhörenswert ist, da zum Beispiel auch alle Informationen über die Netzmusik, die es heute hier zu hören gab und die Roland Graffé für uns heute ausgewählt hat. Nach uns folgen dann die Nachrichten und dann die Sendung Rang 1 an diesem Samstagnachmittag. Mein Name ist Christine Watti und ich wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende. Tschüss!